Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast. Mein Name ist Sandrina Lorenz. Vor fast 100 Jahren revolutionierten Aktienfonds den Börsenhandel. Erstmals konnten auch weniger wohlhabende Menschen Geld anlegen. Bis heute gilt vielen als vertrauensvoller, wenn sie sich Fondsmanagern anvertrauen. Immerhin suchen hier Profis handverlesene Investments aus, beschäftigen sich mit Branchen, Trends und Unternehmen. Aber können sie in Zeiten von Indexfonds noch immer mithalten? Hierüber diskutiere ich in der heutigen Folge mit unserem Börsenexperten Marc Böschen.
Die Fondsmanager, die haben halt oft Gebühren von 2, 3 oder 4% und die sind dann vielleicht auch besser als ein Index, aber nicht 2 Prozentpunkte im Jahr besser oder 3 oder 4 Prozentpunkte besser.
Erfahren Sie in dieser Folge, ob es besser ist, einen Indexfonds zu wählen oder sich an Fondsmanager zu halten. Gewinnen Sie außerdem ein Verständnis von der Arbeit der Fondsmanager und verstehen Sie, was Small Caps sind und wie man gezielt darin investieren kann. Hallo Marc.
Hallo Sandrina.
Über unserer heutigen Folge steht die Frage, wann es sich lohnt, höhere Gebühren für einen Fondsmanager zu zahlen und wo vielleicht die günstigen Indexfonds besser sind. Wann ist es denn aber trotzdem sinnvoll, in Fonds zu investieren, trotz der hohen Kosten?
Eher selten. Das muss man wirklich so sagen. Fonds, die waren eine tolle Erfindung, als es die neu gab. Die ersten gibt es ja schon fast seit 100 Jahren. Damals konnten Anleger halt nur schwer in Aktien investieren, wenn sie nicht sehr reich waren. Fonds machten Aktieninvestments massentauglich. Aber seit schon mehreren Jahrzehnten gibt es jetzt was Besseres. Eine Erfindung, die Fonds mit Fondsmanager immer mehr ersetzt. Und das ist die Erfindung eines Mannes namens John Bogle.
Okay, das heißt, Fonds sind quasi ein Relikt der Vergangenheit, wenn man so möchte. Wer war denn John Bogle? Der Name kommt mir bekannt vor, aber ich könnte jetzt nicht sagen, in welchem Kontext oder was genau ich da über ihn gehört habe.
Das ist wirklich so eine US-Börsenlegende. Der ist im Januar 2019 gestorben mit 89 Jahren. Und Warren Buffett, der legendäre Investor, sagte einmal, wenn man eine Statue errichten würde, um eine Person zu ehren, die was für amerikanische Investoren getan hat, dann sollte man die für Jack Bogle so sein. Spitzname, also geläufiger Name, John Jack, sollte man die für Jack Bogle errichten. Und der Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Samuelson sagte, was Bogle erfunden hat, das ist also so wichtig wie die Erfindung des Rades oder des Weins oder des Buchdrucks sogar. Das ist ja schon mal sehr hoch gegriffen, würde ich denken.
Ja, also das ist ein großes Lob. Warren Buffett ist ja wirklich die Investmentlegende und über Paul Samuelson haben wir auch schon gesprochen im Podcast. Also er muss ja wirklich einiges geleistet haben.
Ja, er war selber im Fondsgeschäft tätig, nachdem er an der US-Uni Princeton studiert hatte und brachte dann 1976 den weltweit ersten Indexfonds für Privatanleger auf den Markt. Das ist halt was ganz Besonderes, weil im Grunde waren Fondsmanager vorher, haben dann gesagt, wir suchen für dich, Sandrina, die tollsten Unternehmen raus. Wir sind die schlauesten Fondsmanager. Wir wissen am meisten. Wir finden die besten Unternehmen. Uns musst du deswegen vertrauen. Bogle hat gesagt, so, jetzt kaufen wir einfach mal alle Aktien, die in diesem Index drin sind. Und das ist dann schon besser, weil es günstiger ist. Da brauche ich nicht 10 Leute anzustellen, die sich mit diesen ganzen Firmenchefs treffen, deren Geschäftsberichte rauf und runter lesen, mit Wettbewerbern reden, immer auf der Suche nach der ein bisschen besseren Aktie. Ich kaufe einfach alle und dann habe ich die Aktienmarktrendite. Das war seine Idee, der Indexfonds.
ETFs sind ja eine Variante von Indexfonds. Erklär doch nochmal kurz, wie Indexfonds funktionieren.
Ja, also es gibt einen technischen Unterschied zwischen diesen Exchange-Traded Funds und den Indexfonds, die Bogle am Anfang hatte, die es zum Teil auch noch gibt. Ist aber für die meisten Leute nicht wichtig. Man muss einfach sehen, es gibt dann eben Fonds, wo ein Fondsmanager arbeitet, der dann den ganzen Tag überlegt, ob jetzt Daimler besser ist als BMW oder vielleicht doch lieber Tesla. Und es gibt eben Fonds, wo alle Aktien in einem bestimmten Index drin sind. Das könnte der DAX sein, hat man halt Bayer, Deutsche Bank und so weiter und so weiter. Kann aber auch der Weltaktienmarkt sein mit 1600 Unternehmen. Und wenn man Wert drauf legt, gibt es da wirklich Indexfonds oder ETFs, wo echt die Aktien noch drin sind, dann gehören mir halt diese Anteile an den Unternehmen, wie wenn ich die direkt kaufen würde. Es gibt andere, wo das dann so über Finanzgeschäfte dargestellt wird. Das sind synthetische Indexfonds. Wer also wirklich ganz genau wissen möchte, ich kaufe einen Indexfonds, ich will also die Unternehmen haben, die im DAX drin sind oder im Weltaktienindex, der muss darauf achten, dass die physisch replizieren sind. Das ist so ein Ding, was dann da in den Beschreibungen drin steht.
Aber nochmal zur Klarstellung, bevor es hier zu Verwirrung führt. Indexfonds oder eben ETFs sind etwas anderes als Fonds. Also beide haben ja faktisch das Wort Fonds im Namen und das könnte ja schon zur Verwirrung führen. Also Indexfonds sind nicht von Menschen verwaltet. herkömmliche Fonds schon und das genau macht sie teuer.
Genau, wegen dem Aufwand und weil auch dann eben das, was die Fondsgesellschaft dran verdient, viel höher ist. Und ein großer Teil dieser Gebühren, die man zahlt bei herkömmlichen Fonds mit Fondsmanager, geht eben auch an den netten Herrn, der dann bei dir zu Hause auf dem Sofa sitzt und dir erzählt, dass du dringend mal was für die Altersvorsorge tun musst. Der will dann auch ordentlich Geld dafür haben. Und wenn du es einfach online kaufst, den ETF für 0,2% Jahresgebühr, dann entfallen diese ganzen Kosten. Und die Idee vom Fonds ist trotzdem drin. Also du kaufst trotzdem die Aktien, die gehören dir. Egal bei welcher Bank du es kaufst, wenn die Bank pleite geht, gehören dir trotzdem die Anteile in deinem Fonds. Rechtlich gesprochen ist das ein Sondervermögen, also dein Vermögen, und gehört nicht zur Insolvenzmasse der Bank.
Magst du nochmal ganz kurz sagen, was physisch replizierend bedeutet?
Genau, also es gibt dann eben zwei Möglichkeiten, so ein ETF auf den DAX zu machen. Ich kann einfach alle Aktien da drin kaufen, SAP, Bayer und so weiter bis nach unten durch. Oder ich kann sagen, ja, hier bei der Deutschen Bank, wir brauchen ja nicht da alle 30 Aktien uns da rauszusuchen. Wir können einfach sagen, lieber Anleger, wir versprechen dir, wenn der DAX 10% steigt, dann kriegst du von uns einfach 10% mehr Geld. Die sichern das dann ab über irgendwelche Investmentbankgeschäfte, wo man dann wahrscheinlich Optionstheorie und so studiert haben muss, um die ganz genau zu verstehen. Aber letztlich wird es nachgebildet. Und wenn man jetzt streng sein will, kann man sagen, okay, aber wenn dann die Bank pleite geht, bei der das abgesichert ist, habe ich vielleicht auch mein Geld nicht mehr. Deswegen, wenn man dieses Risiko nicht haben will, kann man halt diese physisch replizierenden ETFs kaufen. Wobei man sagen muss, auch in der Finanzkrise, bei allem Stress, ist mit ETFs da kein Problem entstanden. Auch nicht bei denen, die so Finanzinstrumente nutzen, um das nachzubilden.
Also ist es auch eine sichere Anlage, relativ sicher.
Klar, es gibt dieses Problem schon. Wer es ganz sicher haben will, kauft halt die physischen ETFs, also wo wirklich die Aktien drin sind, die im Index sind, dann hat man damit überhaupt kein Problem. Das ist wahrscheinlich, man für 20 Jahre fürs Alter spart, auch eine gute Idee.
Zurück zum Thema Fondsmanager und höhere Kosten, die Fondsmanager verursachen. Warum schaffen es Fondsmanager denn nicht, die besseren Aktien zu finden und daraus dann ja bessere und lukrativere Fonds zu entwickeln?
Ja, die schaffen das durchaus immer wieder. Also das Witzige ist, wenn man so guckt, was die größten Positionen sind in den einzelnen Fonds, dann sind so die besten Ideen von den Fondsmanagern oft total interessant und die können darüber erzählen, warum sie glauben, dass das Unternehmen unterbewertet ist. Also die sind schon ja schlaue Leute, die viel Zeit da reinstecken, auch solche unterbewerteten Firmen zu entdecken, indem sie mit den Managern sprechen oder sich eben wirklich total tief eingraben in so ein Geschäftsmodell. Das Problem ist nur, dass das ja Millionen von Investoren weltweit auch tun, die alle drum kämpfen, eine unterbewertete Aktie zu finden. Also so Unterbewertungen sind dann ganz schnell ausgeglichen, weil ja viele Leute, die die Unternehmensberichte lesen, mittlerweile werden die auch vom Computer gescannt. Das geht dann innerhalb von Sekunden, dass auf irgendwas reagiert wird. Nicht immer korrekt, aber und die Fondsmanager, die haben halt oft Gebühren von 2, 3 oder 4% für ihre eigene Arbeit, ihre eigene Firma, aber eben auch für die Leute, die es dann verkaufen. Die Verkäufer kriegen auch Geld. Und die sind dann vielleicht oft besser als ein Index, aber nicht 2 Prozentpunkte im Jahr besser oder 3 oder 4 Prozentpunkte besser. Deswegen lohnt sich's nicht. Das zweite Problem ist, ich als Anleger weiß ja gar nicht, welcher Fondsmanager in den nächsten 5 oder 10 Jahren der ist, der den Index schlägt. Denn das schaffen nicht mal die Hälfte, eigentlich viel weniger. Ich muss also dann genau vorher die Fondsmanager finden, die es packen. Und das sind leider auch nicht immer dieselben. Die Gewinner ändern sich da auch.
Also kann ich daraus ableiten, immer Indexfonds, nie Fondsmanager?
Als Faustregel mit Ausnahmen. Indexfonds sind fast immer besser. Aber wir können uns mal eine statistische Auswertung anschauen. Es gibt Märkte, auf denen Fondsmanager es häufiger schaffen, ihre Kosten reinzuholen und dann immer noch besser zu sein als der Index. Da gibt es die Fondsanalysten von Morningstar, einem US-Unternehmen, die schauen sich regelmäßig an, welcher Anteil der Fondsmanager ihren Index übertroffen haben. Und die Ergebnisse sind wirklich interessant und man kann auch ein bisschen was draus verstehen, finde ich.
Was ist denn das Wichtigste, das Hauptergebnis?
Ganz grundsätzlich gesagt, je mehr Leute auf einen bestimmten Index gucken und auf einen bestimmten Aktienmarkt und die Unternehmen da drin, desto schwerer haben es die Fondsmanager. Deswegen haben die es am schwersten bei den ganz großen US-Unternehmen, weil wirklich so viele Leute das Geschäft analysieren von Apple, Facebook, Google, Microsoft und so weiter. Bei diesen großen US-Aktien, da ist kaum noch was an Informationsvorsprung zu gewinnen. Die sind so unter der Lupe von vielen, vielen Leuten. Nur 6% der Fondsmanager für große US-Aktien haben es in den vergangenen 5 Jahren geschafft, besser zu sein als der Leitindex in den USA. Also andersrum gesagt, 94% der Fondsmanager waren nach Gebühren für dich eine schlechte Wahl. Hättest du lieber ein ETF auf den S&P 500 gekauft. Und viel Glück dabei, die 6%, die es Geld wert waren, vorher zu identifizieren. Denn in den nächsten 5 Jahren werden es wahrscheinlich nicht dieselben sein, sondern andere.
Also das heißt, bei solchen Firmen ist das Problem, die stehen schon unglaublich unter Beobachtung und da ist die Konkurrenz sehr hoch für Fondsmanager.
Genau. Du müsstest ja idealerweise, müsstest du ein Unternehmen finden, wo du sagst, hey, das Geschäft von denen ist so toll und es hat noch keiner kapiert. Die werden ihren Gewinn viel stärker steigern, als alle glauben. Und das ist einfach bei Apple schwierig, weil wir alle jetzt schon von Apple gehört haben. Die großen Investmentbanken, die haben Teams von 3, 4, 5 Leuten, die sich Apple angucken, die ganze Zeit. Vielleicht noch ein paar Konkurrenten. Die lesen alles, die schauen sich alles an, die reden mit pensionierten Managern von Konkurrenten darüber, wie das Geschäft für dieses oder jenes sich entwickelt und was Apple da deren Meinung nach macht. Die sind wirklich sehr, sehr gut dabei, das alles zu durchleuchten.
Ist das auch dasselbe auf dem deutschen Markt? Weil die Beispiele, die du genannt hast, betrafen ja jetzt den amerikanischen Markt. Ist das in Deutschland genauso?
In Deutschland ist der Markt etwas weniger effizient, wenn man es mal technisch sagen soll. Bei großen deutschen Aktiengesellschaften haben es immerhin 40% der Fondsmanager über 5 Jahre geschafft, den DAX zu übertreffen. 60% waren also schlechter. Ja. Auf Sicht von 10 Jahren sind sogar 2/3 schlechter als der DAX. Und die meisten von uns sparen ja mit Aktien für später, also für irgendwann in 10, 20 oder 30 Jahren. Da hast du dann schon sehr schlechte Chancen, einen DAX-Manager zu finden. Der hat ja dann wirklich bei großen deutschen Unternehmen auch nicht so viel Auswahl. Ne? Selbst, also DAX sind halt 30 Werte. Das ist so im typischen Fonds sind ja schon so 50 Aktien gerne mal drin. Und wenn du noch den MDAX dazu nimmst, dann hast du auch nicht so viel Auswahl. Naja, also wenn du jetzt wirklich US-Aktien, Groß-US-Aktien haben willst, kauf einen ETF. Das gleiche gilt für einen DAX. Bei europäischen Aktien sind übrigens 3/4 der Fondsmanager schlechter als der Leitindex über 5 und auch über 10 Jahre. Dabei sind diese Zahlen, über die wir gerade sprechen, sogar noch geschönt und vorteilhaft für die Fondsmanager.
Was heißt das? Inwiefern sind die geschönt?
Das liegt einfach daran, dass da nur die überlebenden Fonds gezählt werden und erfolglose Fonds, wenn da nach 1 oder 2 oder 3 Jahren einfach schlechte Zahlen sind, dann kannst du die schlecht verkaufen. Die lohnen sich dann nicht mehr für die Fondsgesellschaften. Also sagen die, wir machen den dicht. Das bisschen Geld, was da drin ist, kommt dann in einen anderen Fonds. Dann kriegst du als Anleger so einen Brief, ihr Fonds wurde verschmolzen mit dem und dem Fonds. Und deswegen sind die Zahlen für die Fondsmanager eigentlich noch viel schlechter. Wenn man das einbezieht, diese gekillten Fonds, da schafft's dann in keiner Kategorie mehr als 1/4 der Fondsmanager besser zu sein als der Index bei den Morningstar-Zahlen, die eben diesen sogenannten Survivorship-Bias rausrechnen.
Wenn ich das richtig verstehe, haben Fondsmanager eigentlich da einen Vorteil gegenüber den ETFs oder Indexfonds, wo sie es schaffen, Unternehmen zu finden, die unterbewertet sind. Gibt es denn global betrachtet überhaupt gar keine Märkte, die so wenig beachtet sind, dass Fondsmanager hier relativ leichtes Spiel haben, unterbewertete Aktien zu finden?
Ja, also gut, leicht ist es vielleicht nicht, aber mit guter Arbeit gibt es da schon einen Lohn bei bestimmten Märkten, vor allen Dingen bei kleinen Unternehmen. Also wir hatten ja schon gesagt, bei Apple wirst du schwer was rausfinden, was die meisten Leute noch nicht wissen. Aber bei einem kleinen Unternehmen irgendwo in Europa oder sogar in Amerika, da hast du viel bessere Chancen. Also nehmen wir mal sogenannte Small Caps. Das kommt von kleine Marktkapitalisierung. Also die Aktien sind auch an der Börse klein, ne? Natürlich auch noch Umsatz und Gewinn. Dieses europäischen Small Caps, da waren in den vergangenen 5 Jahren 2/3 der Fondsmanager besser als der Index. Also im Grunde genau umgekehrte Rate als bei den großen Unternehmen auf Dauer. Und das ist doch mal interessant. Und es gibt nämlich noch einen weiteren Effekt. Es ist auch eine gute Idee, auf so kleine Aktien zu setzen, weil die schneller wachsen. Und weil die Allianz, für die ist das jetzt nicht so interessant, so ein Unternehmen, was gerade mal insgesamt 300 Millionen an der Börse wert ist. Wenn die Allianz da 30 Millionen reinsteckt, dann hat sie gleich 10% am Unternehmen. Ja? Das wollen die nicht. Deswegen, viele können da gar nicht investieren. Und viele kennen sich da auch nicht aus. Du kriegst also höhere Rendite mit Nebenwerten. Allerdings schwanken die auch stärker im Kurs. Deswegen, du hast höheres Risiko, aber langfristig höhere Rendite. Ist eine tolle Sache. Ist einer der Effekte, die Ökonomen rausgefunden haben. Auf kleine Unternehmen setzen lohnt sich. Da verdienst du mehr mit als mit großen Aktien auf Dauer. Wenn du sehr viele davon kaufst. Ne? Nicht nur eins, das ist viel zu riskant.
Ja, genau. Das ist es ja immer. Ne? Nicht auf eine Karte setzen, sondern breit streuen. Ja,
und gerade bei so kleinen Unternehmen. Ne?
Aber es ist wahrscheinlich bei diesen Small Caps eben das Problem, es ist aufwendiger, die ausfindig zu machen, weil sie eben auch nicht so im Fokus der Öffentlichkeit stehen, wie jetzt zum Beispiel Apple oder Google.
Ja, ich meine, so gesehen ist es aufwendiger, dass wenn du jetzt das Problem der Allianz hast und du musst Milliarden investieren, ne, dann brauchst du dir die gar nicht angucken, weil durch diese Unternehmen wirst du dein Problem nicht lösen können. Du musst dir genauso den Geschäftsbericht angucken. Okay, das Geschäft ist weniger kompliziert als bei Siemens, aber du musst trotzdem den Geschäftsbericht lesen und du willst wahrscheinlich trotzdem irgendwann, wenn du da viel Geld reinsteckst, so viel wie es ihm geht, mal vielleicht sogar mit dem Chef reden und musst das Ganze ein bisschen verfolgen. Du hast also doch schon Arbeit, ja, und kannst am Ende wenig Geld da reinbringen. Ist eine Sache, die für viele große Banken und Versicherer und Pensionsfonds einfach nicht interessant ist.
Okay, aber für mich als Privatanleger ist das ja eine interessante Möglichkeit, so diese Small Caps zu suchen. Gibt es denn Fonds, die ich gezielt finden kann, die Small Caps suchen und darin investieren?
Die gibt's zum Glück, ja genau. Also da gibt's tatsächlich diese Kategorie, wenn du da bei deiner Online-Bank schaust, was es so für Fonds gibt, oder wenn du vielleicht sogar bei morningstar.de mal schauen willst, welche Fonds in der Vergangenheit gut waren oder welche Fonds hohe Gebühren haben. Danach kannst du es auch sortieren, nimmst du einen mit niedrigen Gebühren, kannst aber auch bei deiner Online-Bank machen, nach den Gebühren gucken. Da gibt's dann die Kategorie sowas Aktienfonds und dann gibt's Aktien USA, Aktien Welt, Aktien Europa. Es gibt dann aber auch Aktien Europa Small Cap oder manchmal heißt das Aktien Europa Nebenwerte oder der Index heißt meinetwegen MSCI Europe Small Cap oder Small Mid Cap. Das ist alles das. Da kriegst du eine höhere Rendite und zusätzlich hat der Fondsmanager noch die Chance, da Perlen zu finden, die noch nicht jeder kennt.
Wie sehen denn die Chancen aus, wenn wir in die Zukunft blicken, dass die Fondsmanager bei Small Caps auch künftig viele finden?
Dafür müsste man eigentlich überlegen, werden es in Zukunft mehr Leute sein, die sich die kleinen Unternehmen anschauen? Also schicken jetzt die Banken vielleicht ganz viele Analysten los, um sich die kleinen Unternehmen auch alle so genau anzuschauen wie Apple. Und am Ende kann jeder, der ein Bloomberg-Terminal hat oder ein anderes System, wo man diese Studien kriegt, gucken, was bei diesen Unternehmen los ist. Wenn so ein Fondsmanager schaut, was bei einem Unternehmen los ist, der würde wahrscheinlich zuerst mal so ein Reuters-Terminal oder Bloomberg-Terminal benutzen, sich die Aktie angucken, die Nachrichten, aber dann kriegt er gleich auch Studien rein, Unternehmensstudien. Da steht dann drüber Apple, drittes Quartal, was war los, oder auch zwischendurch mal unsere Überlegungen zu Apple TV.
Und von wem sind diese Studien?
Die sind zum Beispiel von der Deutschen Bank, von JP Morgan, von Credit Suisse, von Citigroup, von Metzler.
Die haben also extra Analysten, die diese Studien erstellen über alle möglichen Unternehmen, groß, klein, mittel.
Ja, und das Interessante ist, das Geschäft ändert sich gerade. Es wird in Zukunft weniger von diesen Studien geben. Schon jetzt ist das so, wenn du reinguckst, manche kleine Unternehmen, da gibt's halt fast keine Analysten oder manchmal gar keine, die darüber Studien schreiben. Lohnt sich nicht, zu klein. Kannst du wenig mit verdienen, weil Analysten, die waren vorher so die Geschäftsbeschaffer für ihre Banken. Also die UBS oder JP Morgan oder die Deutsche Bank, die haben ganz viele Analysten angestellt und die sollten möglichst auch interessante Berichte schreiben, damit dann jemand sagt, okay, ich kriege hier immer so tolle Studien von der UBS zugeschickt. Jetzt, wenn ich dann eine Aktie kaufen will, ich als großer Versicherer, dann lasse ich die das machen. Ja?
Die kennen sich eh aus.
Ja, auch um so ein bisschen so Gegenleistung. Das war tatsächlich die Gegenleistung. Die Studien waren eine Werbemaßnahme, damit man Handelsgeschäft bekommen hat. Dann hat aber irgendwann die Finanzaufsicht gesagt, aber solltet ihr nicht eigentlich lieber gucken, wer am billigsten euch diese Aktien kauft? Weil das ist ja schließlich nicht euer Geld, sondern das Geld von euren Kunden. Da gab es halt so eine Richtlinie und da wurde gesagt, ihr könnt das nicht mehr quersubventionieren. Wenn ihr diese PDFs von einer Bank so spannend findet, dann zahlt denen halt direkt Geld dafür. Und jetzt ist es natürlich so, wenn du eine Fondsgesellschaft hast, dann überlegst du dir vielleicht, dass du jetzt nicht unbedingt 50 Banken bezahlen musst. Dann nimmst du vielleicht eine große für europäische Aktien aus Deutschland, vielleicht noch eine aus der Schweiz, eine aus London und vielleicht noch zwei kleinere und dann sagst du, okay, jetzt habe ich es ungefähr, ja. Und deswegen ist das für Analysten gerade eine harte Zeit. Es gibt eher weniger davon. Und man hört es auch von den Unternehmen. Also wir haben so Veranstaltungen für Unternehmen. Wir machen einmal im Jahr so einen Preis für die beste Finanzkommunikation, wer am besten informiert den Markt, ja. Die Leute sagen, ja, schön, dass ihr das macht, aber es lesen mal weniger Leute durch. Also wir haben echt schwer, Analysten zu begeistern. Also viele tolle Informationen über Unternehmen, die berichten, wie gut das Geschäft bei ihnen läuft zum Beispiel, gehen auch unter, weil es gar keinen mehr gibt, der darüber eine Studie schreibt und ja, auch nicht unbedingt so viele Fondsmanager, die ständig in Geschäftsberichte von kleinen deutschen Unternehmen schauen oder kleinen französischen oder das eigentlich in allen Ländern gleich, ne? Diese Unternehmen sagen uns also, sie fliegen unterm Radar. Keine Analysten mehr, keiner kriegt so richtig mit, was passiert und keiner hört denen noch zu, wenn die mal was erklären. Und so kommt es auch zu zum Teil ziemlich verrückten und heftigen Kursbewegungen.
Okay, das musst du ein bisschen genauer erklären. Wie kommt das zu diesen Kursreaktionen?
Ich hatte sowas jetzt gehört dieses Jahr beim deutschen Unternehmen Grenke Leasing. was ich jetzt hier nur mal so als Beispiel nenne. Der Kurs brach vor wenigen Monaten mal um 20% ein, als Grenke seine Geschäftszahlen veröffentlicht hatte. Ein Fondsmanager, der Grenke seit Jahren kennt, sagte mir, er hält die Kursreaktion für völlig ungerechtfertigt und überzogen. Also seiner Ansicht nach ist das Problem eigentlich nur, dass die Buchhaltungsvorschriften sich geändert haben. Deswegen musste Grenke wohl ein paar Dinge neu bewerten. Also Grenke, die machen Leasing für so Laptops oder Computergeräte. An den Gewinnaussichten hat sich nach Meinung dieses Investors gar nichts geändert, ne? Der hat Aktien nachgekauft. Also wenn du einen Fondsmanager hast, der sich hier gut auskennt, der kann dann eventuell ein vorher schon gutes Unternehmen einfach 20% billiger kaufen. Und du hast dann als Anleger was davon. Deswegen übertrifft er am Ende dann seinen Index.
Das ist natürlich praktisch. Da sieht man wieder, Wissen ist Macht. Und das Wissen der Fondsmanager ist gegenüber einem Indexfonds bei Small Caps dem Indexfonds voraus. Wahrscheinlich fliegen diese Small Caps auch unterm Radar von so einem Indexfonds, oder?
Ja, es gibt Indexfonds auch für Small Caps. Also wenn du sagst, ich traue den Fondsmanagern trotzdem nicht, ich will aber diesen Effekt, dass kleine Unternehmen stärker wachsen im Schnitt, dann kannst du auch einen Indexfonds auf europäische Nebenwerte kaufen. Ist auch eine gute Idee, kannst du auch machen.
Ja. Okay, aber sind Fondsmanager dann bei Small Caps den Indexfonds von Small Caps voraus? Oder
ist das, wie gesagt, 2/3 der Fondsmanager haben in den vergangenen 5 Jahren noch mehr Geld verdient als der Small Cap Index. Also das lohnt sich schon, es da zu versuchen. Kannst ja auch gucken. Also wenn du jetzt einen Fonds dir raussuchst, der richtig, richtig teuer ist, also mehr als 1,5% Gebühren pro Jahr, wird es natürlich schwieriger. Wenn du da aber guckst, dass du einen mit moderaten Gebühren kriegst, auf jeden Fall unter 2%, dann hat der schon eine Chance, auch mehr zu verdienen als der Index. Ja.
Okay, also der Punkt geht an die Fondsmanager. Die sind bei Small Caps die sinnvollere Variante. Sonst nicht? Gibt's
noch andere Fälle?
Ich
habe eine Statistik da bei Morningstar noch gesehen. Indische Fondsmanager, da haben auch 2/3 den Index übertroffen in den vergangenen 5 Jahren. Die ich so kenne, viele von denen kommen auch aus Indien, sprechen die Sprache, sind da wahrscheinlich dann viel unterwegs, lesen jeden Tag Zeitungen und haben da ein Team. Ist auch ein großes Land, nicht? Also da scheint noch was möglich zu sein. Das ist noch nicht ganz so durchleuchtet wie die großen US-Unternehmen offenbar.
Gut, aber wenn ich mir das so überlege, dann glaube ich, scheinen mir diese Indexfonds die einfachere, schlichte Variante, mit der ich gut fahre. Also wenn ich mich entscheiden soll, Indexfonds oder Fondsmanager mit einer Ausnahme Small Caps, sind doch dann die Indexfonds vorne, oder?
Indexfonds sind halt regelbasiert. Du weißt vorher, was ein Indexfonds macht. Der kauft halt den Index. Es gibt bei den meisten Indizes Regeln, wie der reinkommt. In DAX kommen halt die größten und meistgehandelten deutschen Unternehmen. Das Einzige, was sonst noch sicher ist bei Fonds, sind halt die Gebühren. Die weißt du vorher. Du weißt vorher, wie viel Gebühren du zahlst in den nächsten 5 Jahren. Und wenn es dann bei so einem Indexfonds 0,3% sind oder 0,4% und bei einem Fondsmanager 2%, dann geht das halt von deiner Rendite erstmal ab. Dann musst du ja schon ganz schön Erfolg haben, um das irgendwie zu rechtfertigen. Das ist einfach sicher. Wie gut der dann ist, der Fondsmanager, das weißt du vorher halt nicht.
Sicherheit, das bringt mich auf Anleihen. Viele Anleihen bringen ja fast keine Zinsen mehr. Helfen Fondsmanager mir sozusagen Renditeperlen am Anleihenmarkt zu finden oder gibt's das einfach gerade nicht?
Leider nein. Also die können halt auch keine Locken auf einer Glatze drehen. Wenn es keine Zinsen gibt, dann gibt's keine Zinsen. Die Märkte sind auch relativ gut durchleuchtet, vieles davon. Gut, okay, es gibt vielleicht so ein paar Spezialisten, die es können, von denen wir aber auch erst hinterher wissen, wer wirklich gut ist, ja.
Wie immer, hinterher ist man immer schlauer.
Ja, und die Erfolgsquote der Anleihefondsmanager ist ebenfalls schlecht. Na, das ist wie die schlechte Quote, die wir bereits besprochen haben bei den Aktienfondsmanagern.
Zusammenfassend nehme ich mit aus dieser Folge, ich investiere lieber in Indexfonds. Fonds sind teurer, weil, Fondsmanager auch bezahlt werden wollen, aber ihrem Gehalt nicht gerecht werden. Außer bei den Small Caps, das ist so eine Ausnahme, wo sie immer noch den Indexfonds überlegen sind.
Prima.
Ja? Stimmst du mir zu?
Ja. Ich bin überzeugt.
Danke dir. Das war der Manager Magazin Podcast für heute. Kommenden Freitag erfahren Sie, wie Sie lukrativ in Tech-Aktien investieren. Ich bin Sandrina Lorenz. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.